Deutschlandfunk Kultur heute.
Wenn wir eine rote Teppich-Sendung wären, dann hätte ich jetzt echt zu tun. Alle waren nämlich gestern bei der Premiere von Quentin Tarantinos Film in Cannes. Gut also, dass wir es nicht sind. Wir sprechen aber natürlich über den Film. Am Mikrofon ist Karin Fischer. Und wir beantworten heute noch andere Fragen. Wie lebt es sich im und mit dem Welterbe? Das ist das Thema der Jahrestagung der UNESCO-Welterbestätten in Dessau-Wörlitz. Wie viel Politspektakel verträgt die Kunst? Die Diskussion macht sich an dem Wrack eines Flüchtlingsbootes fest, das zur Biennale in Venedig dort andockte. Und wir fragen in der brasilianischen Kulturszene nach, wie geht es dort zu, ein knappes halbes Jahr, nachdem der Rechtspopulist Bolsonaro die Regierung übernommen hat. Zuerst aber zum Film. Sehnlich hatte sich die Festivalleitung von Cannes gewünscht, bei den diesjährigen Filmfestspielen den neuen Film von US-Regisseur Quentin Tarantino präsentieren zu können. Genau 25 Jahre nach der Goldenen Palme für sein Pulp Fiction. Doch Tarantino wurde und wurde nicht fertig. Der Schnitt seines Films, der auf 35 mm gedreht ist, brauchte mehr Zeit als geplant. Anderthalb Wochen vor Festivalbeginn erst konnte die Hängepartie dann doch für beendet erklärt werden. Once Upon a Time in Hollywood wurde nachnominiert für den Wettbewerb auf den allerletzten Drücker. Gestern Abend hatte der Film mit großem Staraufgebot Premiere an der Croisette. Meine Kollegin Maya Elmenreich ist für uns vor Ort und hat ihn gesehen. Frau Elmenreich, Sie haben am Sonntag bei uns in der Sendung gesagt, dass die Wettbewerbsfilme in Cannes in diesem Jahr so brutal seien wie selten zuvor. Nun ist Tarantino genau dafür, für Blutorgien und Gemetzel, bekannt geworden. Hat er dazu seinen Beitrag geleistet?
Ja, das hat er nochmal. Allerdings muss man da zwei geschlagene Stunden warten, nämlich erst 40 Minuten vor Ende des Films geht es so richtig los. Da ereignet sich in der Filmhandlung eine ganz große Wendung und dann lässt es Tarantino spritzen und splattern, so übertrieben, dass man fast schon denkt, es ist Tarantino, der Tarantino parodiert. Diesen letzten Teil des Films empfinde ich wie als so ein Anhängsel, als so ein Wurmfortsatz fast schon, den es gar nicht gebraucht hätte. Denn vorher, die zwei Stunden sind ganz rund, sind eine große Hommage von Tarantino an das Kino seiner Jugend und Kindheit, an US-Western-Serien und die sogenannten italienischen Spaghetti-Western. Da spielen Leonardo DiCaprio und Brad Pitt einen Filmschauspieler und dessen Stuntman, beide nicht mehr so wirklich gefragt, ein bisschen abgehalftert, der erste voller Selbstzweifel und nah am Wasser gebaut, grandios überzogen, gespielt von DiCaprio und der andere, Brad Pitt, der Fahrer, Stuntman und quasi so eine Art Babysitter für ihn. Die beiden sind ein prima Paar, durchleben gemeinsam eher die Tiefen als die Höhen ihres Lebens in Hollywood. Eine große Liebeserklärung von Tarantino, voller Anspielungen natürlich. Und ich glaube, dass sogar eingefleischte Western-Kenner kaum hinterherkommen werden, alle Köder zu schnappen, die Tarantino da so ausgelegt hat in dem Film.
Da sind also alle Glorious Bastards wieder zusammen. Der Regisseur hat selbst ja ein großes Geheimnis gemacht um das Ende seines Films. Ist das Geheimnistuerei oder ist das eine sinnvolle Maßnahme Ihrer Ansicht?
Na, er verbindet ja diese Hollywood-Parodie mit den Manson-Morden und er möchte einfach nicht, dass die Schlusspointe, der Showdown, verraten wird. Er schreibt die Geschichte ein bisschen um. Ich finde das alles ziemlich bemüht und anmaßend. Nun wollen wir ihm einfach den Gefallen tun, denn dieses Ende bestimmt jetzt nicht wirklich über Wohl oder Weh des Filmes. Denn der ist in seiner Überdrehtheit und auch in seiner Ausstattungsfülle wirklich ein ganz großes Unterhaltungskino, wie wir es ja hier in Cannes gar nicht so oft zu sehen bekommen. Also es würde mich trotzdem überraschen, wenn es dann nochmal zum silbernen Pulp Fiction Jubiläum nochmal eine Palme geben würde. Wenn überhaupt, dann würde ich meine Stimme abgeben für eine Humorpalme und die würde ich aufteilen zwischen Leonardo DiCaprio und Brad Pitt. Also wirklich großer, lustiger Spaß, viel mehr allerdings auch nicht.
Quentin Tarantino ist nicht der einzige große Name in diesen Tagen in Cannes. Auch Terrence Malick, der unsichtbarste Regisseur des US-Kinos, ist vertreten im Wettbewerb. Sein Film A Hidden Life, ein verborgenes Leben, hatte Anfang dieser Woche Premiere und im Feuilleton war viel Lob zu lesen. Wie beurteilen Sie den Film, Maya Elmenreich?
Großes, ganz großes Kino, diese Malick'sche Art, Filme zu drehen, die geht wirklich voll und ganz auf. Bei ihm steht ja nicht unbedingt die chronologische Handlung im Mittelpunkt, sondern das Innenleben seiner Protagonisten, die Gedanken, die Gefühle. Und bei A Hidden Life erzählt uns Merlik die Geschichte von Franz Jägerstätter. Das ist eine reale historische Figur gewesen, nämlich ein Mann aus Oberösterreich, ein einfacher Bauer, der den Nationalsozialisten den Kriegsdienst verwehrt hat und dann 1943 auch als sogenannter Wehrkraftzersetzer in Berlin hingerichtet wurde. Und Merlik nimmt uns mit in diesem fast dreistündigen Film in die verschiedenen Welten dieses Franz Jägerstätter. Übrigens hervorragend kraftvoll gespielt von August Diehl, so wie das ganze Team aus hervorragenden, prominenten deutschen und österreichischen Schauspielerinnen und Schauspielern besteht. Valerie Pachner als Jägerstätters Frau, Tobias Moretti, Bruno Ganz in seiner letzten Rolle. Aber nochmal zurück zu diesen Welten des Franz Jägerstätter. Wir sind also in der inneren Welt dabei, bei den Gedanken, die wir wie bei Merlik immer aus dem Off hören, Monologe, Gebete, Briefe an die Frau später aus dem Gefängnis, aber auch die äußere Welt des Bauern Jägerstätter spielt eine ganz große Rolle. Er lebt und ist verwurzelt in der Natur, mit der Natur lebt er, von der Natur lebt er. Und dieser Film zeigt uns stundenlang, aber überhaupt nicht ermüdend, die beeindruckenden Landschaften Oberösterreichs, die hart arbeitenden Bauernleute. Und es ist wirklich ein Film über das Getragensein, so pathetisch das klingen mag, das Getragensein von der Natur, von der Liebe und auch vom Glauben.
Dann haben wir jetzt eine Humorpalme und eine potenziell goldene womöglich. Gab es auch Enttäuschendes, ganz kurz noch?
Ja, gibt's auch. Die Brüder Dardenne zum Beispiel aus Belgien, wirklich große Köpfe, die jetzt diesmal sehr enttäuscht haben mit einem Porträt eines jungen Muslimen. Oder auch leider Isabelle Huppert, die hier immer dazugehört. Die war wirklich nicht in ihrer besten Rolle zu sehen in Ira Sex Familienaufstellung Frankie. Also auch Enttäuschungen gibt es durchaus, aber auch viel Gutes.
Dankeschön für diese Einschätzungen und den Bericht von der Premiere des neuen Tarantino-Films Once Upon a Time in Hollywood an Maya Elmenreich. Ai Weiweis 17 Meter langes, überfülltes Schlauchboot aus Bambus ist gerade im K21 in Düsseldorf zu sehen. Flucht und globale Migration sind ein zentrales Thema des chinesischen Künstlers. Und von der Kunstbiennale in Venedig bleibt jedenfalls das monumentale, echte Wrack eines gekenterten Flüchtlingsboots in Erinnerung. Was aber davon ist Kunst und was Politspektakel? Christoph Büchel, der das Wrack im Arsenale als Mahnmal aufgestellt hat, hat vor 4 Jahren schon eine aufgegebene Kirche im Stadtzentrum von Venedig in eine Moschee umfunktioniert und damit heftige Proteste provoziert, auch aus der italienischen Politik. Auch in der Kritik ist diese Art Politkunst nicht unumstritten. Carsten Probst mit Anmerkungen zur Symbolpolitik auf der diesjährigen Biennale in Venedig.
Es gibt Kunstaktionen, die funktionieren nur in Venedig gut. Christoph Büchels Bootswrack im alten Militärhafen des Arsenale ist groß. Der spektakulär zerbeulte und löchrige Stahlkörper erzeugt, wie alle Schrottvehikel, eine unpersönliche Form von Mitleid. Und die Symbolik des gescheiterten Schiffes ist als Todeszeichen so fest verankert im Bildgedächtnis der Kunst von Theodor Géricault bis Caspar David Friedrich, dass man kaum anders kann, als davor innezuhalten. In diesem zerstörten Gefährt starben zahlreiche Menschen bei ihrer Flucht über das Mittelmeer nach Europa, erfährt man später über Texte. Büchel will das reale Elend der Flüchtenden mit symbolischer Urgewalt in die traditionell beschauliche Oberflächlichkeit der Biennale einbrechen lassen, macht sich dadurch aber leider gerade ihre Gesetze besonders eindrucksvoll zu eigen. Betroffenheitsästhetik, die, schnell konsumierbar, bei Publikum und Künstler gleichermaßen für gutes Gewissen sorgt, weil man der moralischen Botschaft natürlich nur zustimmen kann, die dabei aber letztlich ebenso Gefahr wie folgenlos bleibt. Politische Kunst als bloßer Handlungs- und Bewusstseinsersatz. Die Biennale ist traditionell schon wegen der Nationenpavillons der beste Ort für wohlfeile Symbolpolitik. So auch auf einem der zahlreichen an die Biennale angegliederten Kunstevents, das sich dem Kampf gegen Kriegsgräuel und Völkermorde verschrieben hat.
And we believe that it is time that we take atrocity prevention out from the halls of government. And we encourage everybody as individuals to think about how can we make sure that the horrible things that have happened everywhere do not repeat.
Es ist Zeit, die Verhinderung von Gräueltaten aus den Hallen der Regierungen hinaus jedem Einzelnen zu übertragen. Wie kann jeder Einzelne verhindern, dass sich Völkermorde jemals wiederholen? Artivism, Der Titel ist ein Akronym aus dem englischen Art für Kunst und Activism für politischen Aktivismus und propagiert Kunst als einen Weg, darüber nachzudenken, wie man in Zukunft Völkermorde und Kriegsgräuel verhindern kann. An den Wänden der Ausstellung hängen neben den Bildern kleine Merkzettel mit Handlungsanweisungen, die die Besucher wie Kettenbriefe mitnehmen und verbreiten sollen. Nimm dir Zeit, den Opfern zuzuhören, heißt es da. Bring die Geschichten der Opfer unter die Leute. Kopiere diesen QR-Code hier mit deinem Smartphone und schau dir das Video einer hilfsbedürftigen Person an. Teile dieses Video mit deinen Freunden. Mittlerweile gibt es aber auch genügend Kuratorinnen und Künstlerinnen, die sich dieser symbolpolitischen Bigotterie auf der Venedig-Biennale bewusst entziehen. Auch der dieses Jahr preisgekrönte litauische Pavillon mit seinem inszenierten Badestrand gehört dazu, denn die Gleichgültigkeit der versammelten Pauschaltouristen in dieser szenischen Installation lässt sich ziemlich mühelos auch als die Haltung des Kunstpublikums auf der Biennale selbst identifizieren. Und diese ist ja ihrerseits auch nicht viel anderes als das Traumschiff der Kunstwelt, das alle zwei Jahre zu seinem feuchtfröhlichen Betriebsausflug in See sticht. Auch der deutsche Pavillon arbeitet gegen die Regeln der Aufmerksamkeitsökonomie auf diesem Luxusdampfer. Die Künstlerin entzieht der Öffentlichkeit ihr Gesicht, ihren Namen und ihren Lebenslauf. Die Schau im Inneren ist karg und buchstäblich roh. Die Wände wurden nach dem Abbau der letzten Biennale einfach so belassen, wie sie waren. Im Inneren türmt sich ein riesiger Staudamm auf. Beileibe kein Ort zum Wohlfühlen, aber eben auch kein Ort der Bigotterie.
Carsten Probst über wohlfeilen Symbolismus und die Ausstellung Artivism auf der Biennale von Venedig. Die DDR-Führung tat sich schwer mit dem Erbe des Bauhauses. Das hat ein Feature hier im Deutschlandfunk sehr schön beleuchtet. Der Architekt und Architekturforscher Bernd Grönwald allerdings richtete sich im Haus am Horn in Weimar ein und machte es für Besucher zugänglich. Seine Frau Marlies erzählte im Deutschlandfunk, wie man in den 70er Jahren an die Möbel kam.
Das ist uns immer wieder mal passiert. Ich habe also auch von Hirschfeld Mack Korbmöbel erwerben können, auch über die Vermittlung einer Kollegin. Und wir haben den Tisch erworben von der Sekretärin von Walter Gropius, von Maria Borchert. Es tauchte die Sekretärin von Otto Bartning auf und die sagte, Herr Grönwald, kommen Sie doch mal mit.
So fanden damals Mensch und Kulturgeschichte auf dem Sofa zusammen. Leben und Wohnen im und mit dem Welterbe heißt auch das Motto der Jahrestagung der UNESCO-Welterbestätten, das in diesen Tagen in Dessau-Wörlitz stattfindet. Dort gibt das Welterbe Gartenreich den perfekten Hintergrund ab. Das Bauhaus ist morgen dort Thema. Heute stand die Weißenhof-Siedlung in Stuttgart auf dem Programm, die ja auch immer bewohnt war, wie die Vorsitzende Claudia Schwarz uns erzählt hat.
Ja, diese gesamte Siedlung mit 27 Bauten, die dann auch teilweise im Krieg zerstört wurden und im Moment existieren, wenn ich das jetzt noch recht in Erinnerung habe, 10 Gebäude und 2 davon gehören zu dem UNESCO-Welterbe, serielle Welterbestelle, das architektonische Werk von Le Corbusier. Eines der Gebäude ist tatsächlich an eine private Familie vermietet, die dort wohnt. Also dieses Gebäude ist auch nicht öffentlich zugänglich und nebenan gibt es ein Gebäude, das der Stiftung gehört, dem Weißenhof Museum. Das ist zugänglich und es war ganz spannend auch zu sehen, wie diese Gebäude gebaut sind, alles in einer offenen Bauweise. Und ich denke, dass viele jetzt inspiriert wurden, auch mal selber nach Stuttgart zu fahren und sich die Weißenhof-Siedlung anzuschauen.
Wenn ich Sie recht verstehe, ist das Welterbe eine Marke, zu der interessierte Menschen auch hinfahren wollen? Und das muss ja dann auch in einer gewissen Weise erlebbar und erfahrbar gemacht werden, möglichst unter Einbeziehung der Bewohner.
In Stuttgart kann man das schon erleben. Also dieses eine Gebäude, das Doppelhaus, ist öffentlich zugänglich. Aber man möchte keinen Massentourismus, keine riesen Bushorden durch dieses Museum führen, sondern kleinere Gruppen einfach auch vermitteln, was dieses Gebäude ausmacht, das zu 17 seriellen Welterbestätten weltweit gehört. Also es sind Gebäude in der Schweiz dabei, in Indien und das ist etwas ganz Besonderes. Aber man legt den Fokus darauf, das Ganze nachhaltig zu präsentieren im überschaubaren, verträglichen Rahmen für die Gäste, die dort sind.
Wo haben Sie denn auch Probleme zu verzeichnen? Zum Beispiel bei dieser Art Verzahnung von Denkmalpflege, Kulturvereinen oder auch Tourismusveranstaltern beim Thema Welterbe?
Ja, dazu gab es eben einen Vortrag von Michael Heger von Bamberg, der uns ein Beispiel der Stadt Bamberg gezeigt hat, wie das Miteinander zwischen Touristen, zwischen den Bürgern in der Welterbestätte funktionieren kann, wie man auch eine gewisse Besucherlenkung herbeiführt, wie man auch eingreifen kann, zum Beispiel wenn 150 Leute von einem Flusskreuzfahrtschiff an Land gehen, dass man diese Gruppen aufteilt. Es gibt da ganz tolle Hilfsmittel, die Bamberg da initiiert hat. Also man hat sich zum Beispiel ausgesprochen, dass die geführten Gruppen eine maximale Stärke von nur 25 Personen haben, dass wenn mehrere Gruppen unterwegs sind, die unterschiedliche Wege gehen, um auch jetzt nicht in den Lebensraum der Bevölkerung zu stark einzugreifen.
Vielleicht können Sie es noch mal an einem Beispiel machen, Frau Schwarz. Es geht ja im Prinzip immer um den Spagat zwischen dem Erhalt denkmalgeschützter Bauten zum Beispiel oder des kulturellen Erbes und auf der anderen Seite Kostenrechnung, Praktikabilität, Erneuerungsbedarf, also ganz grob die Chancen auf Weiterentwicklung auf der anderen Seite.
Wir hatten gestern die Eröffnung unserer Jahrestagung im Schloss Wörlitz. Der Kultusminister von Sachsen-Anhalt hat uns auch informiert, wie das Land Sachsen-Anhalt sich für seine Welterbestätten engagiert. Und gerade das Dessau-Wörlitzer Gartenreich mit seiner Fülle an Bauten, also an Schlössern, Parks, an den Wasseranlagen, also ist so eine große Herausforderung. Das schafft man als Welterbestätte nicht allein. Und da ist man auch auf die finanzielle Unterstützung einer Landesregierung angewiesen.
Das wollte ich gerade fragen zum Schluss. Was brauchen Sie am dringlichsten? Geld, personelle Unterstützung oder frische Ideen?
Also frische Ideen braucht man eigentlich immer. Und mit frischen Ideen kann man dann an Geld kommen, vielleicht auch an zusätzliches Personal, mehr Zeit, vielleicht von jedem etwas.
Claudia Schwarz war das von der Jahrestagung der UNESCO-Welterbestätten in Dessau-Wörlitz. Mehr Waffen, mehr Homophobie, mehr Rassismus, weniger Kultur. Schon bevor Jair Bolsonaro in Brasilien das Amt des Staatspräsidenten übernahm, hat die Kulturszene heftig gegen diesen politischen Rollback protestiert. Bolsonaro sucht den Schulterschluss mit Donald Trump und steht für die weitere Zerstörung des Regenwaldes. Derzeit ist das Bildungssystem von ihm zum Abschuss freigegeben. Kürzungen von 30% bei den Universitäten haben vor einer Woche Massenproteste in rund 170 brasilianischen Städten zur Folge gehabt. Bis zu 2 Millionen Menschen gingen gegen Bolsonaro auf die Straße. Azadeh Peshman hat in der Kulturszene nachgefragt und Stimmen zur Lage von Kultur und Bildung in Brasilien gesammelt.
Scheiße, eine ganz große Scheiße. Was soll man von einem Land erwarten, in dem derjenige, der das Amt des Präsidenten antritt, in öffentlichen Erklärungen explizit rassistisch ist, bestimmten religiösen Praktiken gegenüber intolerant ist, der den Kulturetat streicht und stattdessen in Waffen investiert?
Jair Bolsonaro hat bisher 2 Dekrete erlassen, die den Waffenbesitz erleichtern, in einem Land, das ohnehin mit Gewalt zu kämpfen hat. Dazu zählt nicht nur Polizeigewalt, sondern auch Schusswechsel zwischen Zivilisten. Bolsonaro hält damit ein zentrales Versprechen aus seinem Wahlkampf ein. Mehr Waffen gleich mehr Sicherheit, so lautet seine Rechnung.
Er muss nicht in Waffen investieren. Weißt du, was der Abrüstung hilft und die meisten Jugendlichen aus der Kriminalität rausholt? Kultur.
Erklärt der Tänzer Sheik und ist damit nicht der einzige Künstler, der die Politik Jair Bolsonaros kritisiert. Der Schriftsteller Luis Hofato ist bekannt dafür, dass er in seinen Romanen gesellschaftskritische Themen behandelt. Aber auch öffentlich äußert er sich kritisch. In Deutschland ist er vor allem für seine Eröffnungsrede auf der Frankfurter Buchmesse 2013 bekannt, mit der er das Postkartenimage Brasiliens dekonstruierte und auf die aktuellen Probleme des Landes aufmerksam machte, wie soziale Ungleichheit und Rassismus. Heute habe sich das alles nur noch mehr verschlechtert, sagt er.
Die Tatsache, dass wir in Brasilien eine sehr ernste politische und wirtschaftliche Situation erleben, verpflichtet einen als Künstler, sich politisch zu positionieren. Das wiederum bringt dich gezwungenermaßen zum Arbeiten, in meinem Fall als Schriftsteller. Also ich fühle mich auf der einen Seite gelähmt, aufgrund der, man kann fast schon sagen, Depression, die uns hier erfasst hat. Auf der anderen Seite fühle ich mich verpflichtet, weiterzuschreiben.
Viele Künstler machen wie der Schriftsteller weiter, beziehen öffentlich Stellung und verbreiten ihre Position vor allem über ihre Kanäle in den sozialen Medien. Die größte Sorge, die Luiz Hofato derzeit umtreibt, ist nicht unbedingt die aktuelle Kulturpolitik des amtierenden brasilianischen Präsidenten, sondern vor allem das Bildungsministerium.
Es hat natürlich Auswirkungen. Es gibt keine Finanzierung für Festivals, für Veranstaltungen, an denen man teilnehmen könnte. Es geht aber nicht nur um das Kulturministerium. Das Chaos, das derzeit im Bildungsministerium herrscht, ist viel schlimmer.
Mit der Ankündigung, den Etat für öffentliche Universitäten massiv zu kürzen, hat das Bildungsministerium landesweit Proteste ausgelöst, die in den brasilianischen Großstädten mehrere 10.000 Menschen auf die Straße brachte. Viele Künstler und Künstlerinnen wie die Schauspielerin Bruna Linz-Meyer oder der Musiker Marcelo De Dois unterstützten die Proteste und rufen ihre Follower auf, sich daran zu beteiligen. Auch die Sängerin Daniela Mercuri.
A rua é nossa hoje.
Die Straße gehört heute uns, damit wir uns als Volk behaupten, um zu zeigen, dass es keine starke Gesellschaft ohne Wissen, Bildung und natürlich nicht ohne freie Schulen gibt. Ein Land braucht eine Vielfalt unterschiedlicher Meinungen. Das bereichert uns in jeglicher Hinsicht. In einem demokratischen Land gibt es keine Bildung ohne Dialog und ohne Konfrontationen.
In todos os sentidos, sem esses diálogos, sem os confrontos.
Auch vor der Wahl Bolsonaros war der Widerstand in der Kulturszene groß. Daran hat sich seit dem Amt ist nichts geändert. Kunst- und Kulturschaffende hören nicht auf, Kritik an seiner Politik zu üben und diese auch öffentlich zu machen. Luiz Hofato blickt pessimistisch in die Zukunft.
Ich würde natürlich auch gerne unsere Unterhaltung mit etwas Positivem abschließen, aber wir haben einen demokratisch gewählten Präsidenten, der uns jeden Tag aufs Neue zeigt, dass er sehr schlecht regiert. Nicht mal wir, die ihn nicht mögen, hätten gedacht, dass er das so schlecht machen würde. Entweder wir haben eine vierjährige Amtszeit Bolsonaros, die das Land danach mit Sicherheit in einem desolaten Zustand lässt, oder er bringt sein Mandat nicht zu Ende und das Militär übernimmt. Mit anderen Worten, es gibt kaum etwas, das uns positiv in die nähere Zukunft blicken lässt.
Brasilianische Künstler zur Lage im Land im Beitrag von Ajadé Peschman. Und jetzt hat Maschad Ross die Kulturmeldungen vom Tage. Es geht um viel Literatur und um noch mehr Preise.
Beginnen wir mit dem International Man Booker Prize. Der geht in diesem Jahr zum ersten Mal an eine arabischsprachige Autorin, an die aus dem Oman stammende Joha Al-Harthi für ihr Buch Celestial Bodies, zu Deutsch Himmelskörper. Darin geht es um die Lebenswege dreier Schwestern aus dem Oman, verknüpft mit der postkolonialen Geschichte des Landes. Al-Harthis Werk sei kunstvoll und greife tiefgreifende Fragen von Zeit und Sterblichkeit sowie verstörende Aspekte unserer gemeinsamen Geschichte auf, urteilte die Jury. Ein Buch, das Kopf und Herz gleichermaßen gewinnt und es wert ist, darüber zu verweilen. Preis Nummer 2, der Camões Literaturpreis, die höchste Auszeichnung der portugiesischsprachigen Welt. Preisträger ist der brasilianische Musiker, Schriftsteller und Dramaturg Chico Buarque. Der 74-Jährige schrieb Gedichte, Romane und Theaterstücke. International wurde er mit dem Stück A Banda weltberühmt. Und Preis Nummer 3, der Prinzessin von Asturien-Preis für Siri Hüstwedt. Ihre Arbeit sei eine der ehrgeizigsten im aktuellen Literaturpanorama, hieß es zur Begründung. Auch wegen ihres feministischen Aktivismus bekannt, thematisiere die Autorin grundlegende Fragen der zeitgenössischen Ethik und trage zum interdisziplinären Dialog zwischen Wissenschaften und Geisteswissenschaften bei, so die Jury. Mit seinem satirischen Band Schreiben Sie so über Afrika wurde er auch in Deutschland bekannt, der kenianische Autor Binyavanga Wainaina. Darin empfahl er, bestimmte Reizwörter unbedingt zu verwenden: Safari, Maasai, Kongo, Nil, Trommel oder Sonne. Wainaina war einer der einflussreichsten Schriftsteller Afrikas und machte als eine der ersten bekannten Persönlichkeiten in Kenia seine Homosexualität öffentlich. Vom Time Magazine wurde er daraufhin zu einer der einflussreichsten Persönlichkeiten des Weltgeschehens gekürt. Gestern ist Binyavanga Wainaina im Alter von 48 Jahren gestorben.
Und das war Kultur heute. Der Wolf und die Übergangsregierung in Österreich beschäftigen die Kollegen bei den Informationen am Abend, gleich nach den Nachrichten. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich empfehle Ihnen unsere Sendung zum Nachhören und in der Audiothek. Machen Sie es gut. Danke fürs Zuhören.